Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Und das ist ja bekanntlich die Zeit, in der man privat oder auch als Institution Bilanz hält oder Inventur macht. Auch wir wollen das heute tun und auf das Jahr 2022 mit den Augen des Hilfswerks Kirche in Not blicken. Was war wichtig? Wo konnte geholfen werden? Diese Fragen beantwortet uns jetzt Regina Lynch. Sie ist seit vielen Jahren Leiterin der Projektabteilung von Kirche in Not ACN International. Grüß Gott, guten Morgen, Frau Lynch.
Guten Morgen.
Ja, Frau Lynch, wir wollen heute einen kleinen Rückblick machen auf die Arbeit von Kirche in Not, die natürlich auch immer einen Rückblick bedeutet auf das, was in der Weltkirche so los war. Und ich denke mal, man muss wohl kaum ein Prophet sein, um zu vermuten, dass in diesem Jahr bei Kirche in Not auch der Krieg in der Ukraine bei Ihnen im Zentrum stand.
Ja, genau. Und das ist sehr schade, aber das war so.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Arbeit. Wie war denn das, als im Februar der Krieg ausbrach? Kam das für Sie eigentlich überraschend? Und was haben Sie als erstes getan?
Nein, also überraschend war es leider nicht. Schon längere Zeit vorher hat man vermutet, dass das passieren könnte. Mit unseren Projektpartnern sogar haben wir spekuliert, wo wird es anfangen, wie wird das laufen und so weiter und so fort. Und als es tatsächlich so weit war, hatten wir sofort Anrufe von unseren Projektpartnern, von den Bischöfen, von den Priestern, von den Ordensschwestern, vor allem die, die im Osten waren. Und wir haben ziemlich schnell die Oberhaupten von den Kirchen angeboten, dann vor allem am Anfang die Priester und Schwestern zu unterstützen mit einer Art, sagen wir, Existenzhilfe, damit die bleiben könnten bei der Bevölkerung, was sehr notwendig war. Und wir haben eigentlich Anfang März haben wir mehr als 1,7 Millionen Euro zugesprochen für die Hilfe für die Priester und den Schwestern.
Also am Anfang war es erstmal so, wenn ein Krieg ausbricht, ist es erstmal große Panik. Millionen Menschen sind geflüchtet und Sie haben erstmal geschaut, dass die Kirche versorgt wird, die ja dann auch ja die Herde quasi zusammenhält und schaut, dass sie versorgt wird.
Ja, genau. Und ich meine, wir hatten mehrere Beispiele von Priestern, die uns geschrieben haben. Die Leute kamen eigentlich zur Beichtgelegenheit, weil das war für viele Leute, die wussten nicht, ob sie weiterleben würden oder nicht. Und es war sehr wichtig, dass die Priester und die Ordensschwester weiterhin ihre Arbeit machen könnten. Und das war unsere erste Tat sozusagen.
Aber der Krieg hat ja jetzt so verschiedene Phasen durchlebt. Das war jetzt die erste Phase. Ja, jetzt sind wir 10 Monate weiter. Wie ging es denn dann weiter auch mit Ihrer Hilfe? Welche Schritte haben Sie da unternommen?
Drei von unseren Kollegen waren auch in Lviv eigentlich nach kurzer Zeit. Und das war für uns wichtig zu sehen, was können wir jetzt konkret machen? Und unsere Hilfe hat dann sich, sagen Sie, verlagert vom Osten, wo die Leute auf dem Flucht waren, zum Westen, wo die Flüchtlinge gekommen sind oder die auf die Durchreise durch die Ukraine war. Und da haben wir auch dann die verschiedenen Diözesen und die Ordensgemeinschaften unterstützt, diese Flüchtlinge zu helfen. Also die zu versorgen mit Nothilfe, aber auch, sagen wir, pastoral, weil es war eine Situation vom Leben und Tod für vielen. Und dann kam noch dazu Transportmittel. Das war sehr wichtig. Für die Hilfe, die dann Richtung Osten gehen sollte, fehlte es auch zum Teil an Fahrzeugen, um diese Hilfe weiterzubringen. Und heute sind wir jetzt dabei, die lokale Kirche zu unterstützen mit Generatoren. Weil
genau,
wir sind ja jetzt
im Winter angekommen.
Mhm,
und
ja.
Der ist ja bekanntlich im Osten, in der Ukraine, noch ein Stück härter als bei uns hier in Mitteleuropa. Was ist denn da jetzt wichtig?
Ja, eben, und das ist es. Wie sollen die Menschen ja Elektrizität haben, Heizung und so weiter? Glücklicherweise über den Jahren in für verschiedenen Häuser, Diözesen, hatten die schon alternative Möglichkeiten gehabt haben zu Strom und zum Heizen. Aber jetzt, was wir erhalten, sind Anträge für Generatoren. Eben weil es jetzt so oft jetzt an Strom fehlt. Und wir geben jetzt eine Sonderwinterhilfe an die Kirche, weil der Winter wird sehr hart sein und wer weiß, wie lange das noch gehen wird.
Also der Winter wird sehr hart sein und der fängt ja jetzt erst so richtig an. Ein Aufruf auch an unsere Hörer, da vielleicht noch zu helfen jetzt, denn es ist sehr wichtig. Wir wollen aber noch weiterschauen, Frau Lynch, denn es gab ja noch viele andere Krisenherde in der Welt. Wir können nur einige wenige rauspicken. Aber blicken wir mal auf den afrikanischen Kontinent. Ich glaube, das ist ein Kontinent, der Ihnen viele Sorgen bereitet. Was war dort 2022 hervorzuheben? Welche Entwicklung?
Also was wir jetzt in dem letzten Jahr beobachtet haben, vor allem in Westafrika, aber auch im Nordmosambik, ist zunehmende Gewalt. Also zum größten Teil kommt das von Dschihadisten, also wie Boko Haram zum Beispiel, aber viele anderen, die alles angreifen, was mit dem Westen zu tun hat, das heißt verdennen, was mit Christen zu tun hat. Und leider Gottes waren dann sehr oft die Opfer, nicht nur, aber sehr oft waren die Christen. Wir schauen das eigentlich mit großer Sorge zu, weil das nimmt zu. Und in Ländern, wo es früher sehr, sehr ruhiger war, wie zum Beispiel Burkina Faso oder so. Und ich glaube, wir haben alle gehört von den Entführungen in Nigeria, aber auch dann in Mali oder Niger.
Also
und
der Pater
Afrika
Lore,
ist tatsächlich,
ne? Pater Lore,
ja,
ist noch ein deutscher Missionspater, der noch immer vermisst ist, wo man noch keine Infos hat, ne?
Ja, oder der Erzbischof von Kaduna hat vor 2 Wochen uns erreicht, um uns Gebet zu bitten für eine von seinen Priester, der Pater Abraham, der entführt wurde. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass eine von seinen Priester entführt wurde. Und er hat uns sogar im Frühjahr, als er hier in Deutschland war, uns gebeten für Alarmsysteme für die Hälfte von seinen Pfarreien, weil er eben diese Angst hatte von Entführungen. Aber leider, dieser Pater Abraham war in einer Pfarrei, wo der Erzbischof meinte, das war etwas sicherer. Also wir sollen ihm wirklich, bis heute haben wir nichts Neues gehört, also wir sollen ihn wirklich in unser Gebet halten.
Aber wie kommt es denn, Frau Lynch, dass die Dschihadisten gerade in bestimmten Ländern auf dem Vormarsch sind?
Also was wir beobachten sind, dass die sind in Ländern oder Gegenden präsent, wo Islam schon war oder sagen wir, wo die Menschen, wenn die nicht Muslimen waren, dann Animisten. Aber diese Muslimen, das war eine Bevölkerung, die sehr friedlich waren, die haben mit den Christen zusammen gelebt, die haben sogar manchmal die Christen geholfen, ihren Kapellen zu bauen. Aber was wir merken jetzt, sind Fundamentalisten, die wirklich auch gegen den lokalen Muslimen sind, wenn die nicht jetzt mitmachen und ihr Verständnis von Islam annehmen. Und die sind auch mit dem Islamischen Staat, mit dem ISIS verbunden. Aber was wir auch merken, und das macht uns auch Sorge, ist, wir finden das heutzutage in Ländern, wo es früher nicht präsent war, wo auch Islam nicht so stark präsent war. Und ich denke hier am Nordosten vom Kongo, ein Gebiet, wo es eigentlich sehr wenig Einfluss von Islam war. Und das breitet sich sehr stark aus jetzt.
Wir müssen schon weiter wandern, und zwar in den Nahen Osten. Das war ja eine Region, die in den letzten Jahren immer im Fokus stand. Denken wir an den Bürgerkrieg in Syrien, denken wir auch an den IS-Einmarsch im Irak. Jetzt ist das, wie mir scheint, so ein bisschen zwiespältig. Einerseits ist die Lage dort natürlich noch immer nicht bestens. Manches hat sich verbessert, aber das heißt natürlich nicht, dass alles gut ist. Und Sie haben in Ihrer Weihnachtskampagne des Jahres 2022 den Fokus auf zwei Länder gelegt, nämlich einerseits auf Syrien und andererseits auf den Libanon. Warum gerade diese beiden Länder?
Gut, also Syrien, wie wir wissen, seit 2011 herrscht Krieg dort. Also heute in Syrien ist es nur jetzt wahrscheinlich eine kleine Ecke von Syrien, aber die Menschen, die geblieben sind, und da meine ich auch die Christen, die geblieben sind die Ärmsten. Also die Menschen, die könnten schon gehen, sind ziemlich früh gegangen. 90% der Bevölkerung lebt in Armut. Und manche sagen uns, während des Krieges gab es Perspektiven, weil wir dachten, irgendwann geht das zu Ende. Aber die Situation heute ist so schlimm, so erbärmlich für die Menschen. Und die Sanktionen natürlich machen es auch noch schlimmer. Und, aber es gibt Christen, die bleiben möchten. Und wir helfen sie Kirche Not mit Nothilfe, mit medizinischen Projekten, mit Esspaketen, Milchpuder für die Kinder, aber auch pastoralen Projekten, also vor allem bei den Jugendlichen, weil es gibt Jugendlichen, die trotz allem bleiben möchten und wir müssen die verstärken, auch in ihrer Glaube und die eine Perspektive geben. Libanon vor einigen Jahren war nicht jetzt, sagen wir, ein Land, was wir so sehr stark auf unserem Radar hatten, wenn man will. Aber die Wirtschaftskrise, die seit mehreren Jahren jetzt herrscht und seit der Explosion im Hafen von Beirut im Sommer 2020, geht es wirklich sehr schlimm in Libanon. Und das ist das Land mit der größten Anteil von Christen im Nahosten. Aber die Christen wollen jetzt auch von dort weg. Und das wäre eine Katastrophe eigentlich für die ganze Christen im Nahosten, wenn da auch die Christen allmählich verschwinden würden. Und wir versuchen, die katholischen Institutionen zu unterstützen, das heißt die Schulen. Die Schulen sind sehr geschätzt, auch von Muslimen. Das sind Orte, wo Christen und Muslimen zusammen studieren und kommen dann auf ein Verständnis füreinander. Aber diese Institutionen, die können bald zumachen wegen der Wirtschaftskrise und auch, weil die Lehren, die wollen weg. Oder das heißt, die werden auch sehr begehrt, sagen wir, von anderen Ländern in den Golfstaaten. Und deswegen haben wir eine Sonderaktion letztes Jahr, aber auch dieses Jahr für die Schulen, wo wir von den ganz armen Schulen, wo wir die Schulgebühren für die Kinder bezahlen oder unterstützen. Aber wir geben auch etwas extra an die Lehrer und Lehrerinnen, damit die auch überleben könnten und jetzt nicht auswandern. Weil eigentlich die Christen in beiden Ländern die wollen nicht auswandern, aber die fühlen sich verpflichtet, für ihre Familie, für die Zukunft von ihren Kindern auszuwandern.
Vielen Dank, Frau Lynch, bis hierher. Wir sprechen gleich bei Weltkirche aktuell weiter über eine weitere Region, wo man Probleme für die katholische Kirche gar nicht so erwarten würde, nämlich Lateinamerika. Zuvor aber adventliche Musik. Johann Sebastian Bachs Wachet auf, ruft uns die Stimme. Es singt der Madrigalchor Schloss Benrath unter der Leitung von Horst Schaumann. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit einem Rückblick auf das Jahr 2022 aus der Sicht von Kirche in Not. Und wir tun ihn mit Regina Lynch, der Projektdirektorin der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Frau Lynch, wir haben jetzt schon auf die Ukraine, auf Afrika und den Nahen Osten geblickt. Jetzt schauen wir noch ein wenig östlicher auf Gesamtasien. Asien, das ist der Kontinent, wo das Christentum im Wortsinne geboren wurde, wo es aber auch traditionell den schwersten Stand hat. Wir können jetzt in der Kürze der Zeit unmöglich einzelne Länder besprechen, daher nur die Frage, welche Entwicklung in Asien beunruhigt Sie momentan besonders?
Also wir schauen die Entwicklungen in Indien mit großer Sorge an. Indien, es stimmt, dass die Christen eine kleine Minderheit sind, aber weil es ein riesiges Land sind, gibt es auch sehr viele Christen. Und die christlichen Kirchen spielen eine wichtige Rolle in, sagen wir, mit Schulen, mit medizinischer Versorgung und so weiter. Aber in vielen von den Bundesstaaten von Indien mittlerweile gibt es ein Antikonversionsgesetz. Das heißt, man wird bestraft, wenn man angeblich jemand, der nicht Christ war, konvertiert hatte. Also, und das ist eine riesige Herausforderung für die Kirche, weil zum Beispiel, wenn die einfach ein armer Mensch auf der Straße helfen möchte, das könnte missverstanden oder missgebraucht werden als eine Art von Versuch, eine zu konvertieren. Die Kirche ist mehr und mehr unter Beobachtung und wir sehen, dass das sich ausbreitet auf anderen Bundesstaaten. Und ja, diese zunehmend aggressive religiöse Nationalismus, das wird sehr stark propagiert und man fragt sich, ja, wie wird das ändern dann?
Indien war jetzt ein Beispiel. Asien hat natürlich viele Länder, die wir im Einzelnen jetzt nicht behandeln könnten. Wir wollen noch ganz kurz nach Lateinamerika blicken, denn auch dort hat es Entwicklungen gegeben. Also man kann einerseits einen gewissen Linksruck politisch betrachtet in einigen Ländern verzeichnen. Andererseits schrumpft die katholische Kirche in diesem Stammland des Katholizismus, also in diesem Subkontinent des Katholizismus. Und wir haben diese Tendenz der Säkularisierung. Gibt es da Querverstrebungen? Wie hängt das alles mit zusammen? Wie fällt Ihr Gesamtfazit zu Lateinamerika aus?
Also in Lateinamerika tatsächlich gibt es so eine Welle von linksgerichteten Regierungen. Ja, Sie haben auch von Brasilien gesprochen, aber auch ein Land wie Nicaragua zum Beispiel ist, die Richtung ist eigentlich sehr schlecht heutzutage. Der Nunzius zum Beispiel und die Schwestern von Mutter Teresa wurden ausgewiesen und es gibt so Schikanen gegen einen von den Bischöfen und das, obwohl die Kirche doch sehr viel Gutes in diesem Land tut. Es gibt aber auch Venezuela, wo die Situation noch sehr schwierig ist und Kuba. Also wir sollen auch Kuba nicht aus dem Sicht verlieren. Ja. Die Lage ist immer noch sehr schwierig in Kuba und die Kirche will weiterhin ihre Arbeit machen, aber es ist nicht immer so deutlich, wie sie das machen kann.
Also hingucken ist sehr wichtig und diesem Aufpassen, dem Hingucken dient ja auch alljährlich ihre Aktion Red Wednesday, bei der Kirchen und auch andere öffentliche Gebäude rot angestrahlt werden, um Solidarität mit verfolgten Christen zu zeigen, um auf diese Themen überhaupt erstmal aufmerksam zu machen. Das gibt es weltweit. Kirchennot hat 23 Büros in der ganzen Welt. Wie fällt denn da Ihr Gesamtfazit des vergangenen Novembers aus?
Ah, ich glaube, es war sehr erfolgreich. Wir sind sehr glücklich mit den Ergebnissen. Was wir bis heute wissen, ist, dass über 600 Gebäude in 17 Ländern wurden rot angestrahlt. Also zum Beispiel Gebäude wie Montmartre in Paris, allein in Deutschland. Ich glaube, die höchste Anzahl von Gebäuden war hier in Deutschland. Aber auch in einige von unseren Partnerländern haben die auch die Gebäude rot angestrahlt. Und es hat uns sehr gefreut, dass sogar Papst Franziskus die Aktion auch erwähnt hat. Und das ist eine Aktion, sagen wir, das vom Jahr zu Jahr wächst. Und wir wollen auch hoffen, dass das nächstes Jahr 23 auch so ist.
Genau, Sie sagen es, der Papst hat sozusagen mitgemacht und auch viele Medien haben berichtet. Das ist ja auch sehr positiv zu vermerken bei einem Thema, das sonst oft ein bisschen sperrig ist und die Menschen tun sich schwer, darüber zu sprechen. Und das gilt sicherlich auch für das Thema Gewalt gegen Frauen, ein Thema, das ein weltweites Thema ist. Nicht nur in Ländern, wo Christen verfolgt werden, sondern auch bei uns in Mitteleuropa. Aber Kirche in Not hat jetzt eine Studie, also im vergangenen Jahr, über Gewalt gegen christliche Frauen veröffentlicht. Was ist denn hier, es gibt ja auch andere Studien über dieses Thema, was ist das Besondere an dieser wissenschaftlichen Studie im Vergleich zu bereits existierenden?
Also ich finde zuerst, es war sehr gut recherchiert. Durch unsere Projektpartnern kommen wir auch an Augenzeugen, die wirklich überzeugend sind. Also da sind wir überzeugt selbst, dass was sie auch erzählen, auch die Wahrheit ist. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass die Co-Autorin, die Michelle Clark, eine sehr gute und anerkannte Professorin ist in diesem Gebiet. Und es ist sehr, sagen wir, sehr, sehr gut recherchiert. Und ich finde, das Buch ist sehr wichtig. Ich selbst, als ich mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, haben die ganz erstaunt über die Lage von jungen Frauen und Mädchen in vielen Ländern. Die wussten gar nicht, dass das so geht.
Blicken wir, Frau Lynch, gegen Ende unseres Interviews noch nach vorn, auf das Jahr 2023. Es wird wieder einen Bericht zur Religionsfreiheit geben. Wie wichtig ist dieser Bericht und was haben Sie noch geplant?
Also ich finde, der Bericht ist sehr wichtig, auch für unsere Projektpartner, weil wir sind ihre Stimme, wenn Sie wollen, manchmal. Die sagen es auch. Also bitte hören Sie nicht auf, über unsere Lage zu berichten und für uns zu sprechen, weil die selbst haben nicht immer die Möglichkeiten, ihre Situation weiterzugeben. Und das können wir machen. Ja, nächstes Jahr leider, glaube ich, wir müssen weitermachen mit den Ländern, wo es heutzutage so schwierig ist. Und ich glaube, wir haben mit der Ukraine angefangen und das im Moment, wo wir miteinander reden, keiner kann vorhersagen, wann das enden wird und wie schlimmer es noch wird. Und ich befürchte auch, die Situation in Afrika, vor allem in Westafrika, aber auch in Nordmosambik, das wird auch nicht sehr schnell weggehen. Unsere Hoffnung ist, dass es nicht weiter sich ausbreitet. Es ist sehr schön, wir hoffen, dass der Papst Franziskus im Februar, hoffen wir, dass er nach Südsudan geht und nach Kongo, den großen Kongo, Kinshasa. Ich glaube, das sollte Hoffnung an die Menschen bringen. Und dann im April gibt es eine Sonderversammlung der Bischöfe der Nahen Osten in Zypern. Das sind 10 Jahre nach der Veröffentlichung eines Dokuments Ecclesia in Medio Orienti. Das war ein Dokument, das nach dem, sagen wir, Synode für den Nahen Osten in Oktober 2010. Und das ist sehr wichtig, dass die Bischöfe von diesen Ländern, diese Länder, die zum größten Teil auch in der Krise sind, dass die zusammenkommen können auf Zypern. Und dann sollen wir auch nicht vergessen, im Frühjahr in Nigeria gibt es auch Wahlen, neue Wahlen. Also man kann gespannt sein, glaube ich, auf 2023, was das für ein Jahr wird für die Christen, vor allem für die Länder, wo die Christen noch verfolgt werden.
Also nicht alles ist planbar. Manches muss dann auch spontan entschieden werden, aber Kirche in Not bleibt bei den Christen, bleibt bei der Kirche vor Ort und bleibt vor allen Dingen auch die Stimme der Stimmlosen. Vielen Dank, Frau Lynch, für diese Einblicke in das vergangene Jahr und auch in Ihre Arbeit und Gottes Segen für das kommende Jahr. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Niggebörner.
Mit Regina Lynch, der Projektdirektorin von Kirche Not International, habe ich heute bei Weltkirche aktuell gesprochen über wichtige Entwicklungen in der Weltkirche im vergangenen Jahr. Viele davon zugegebenermaßen nicht sehr erfreulich, ganz im Gegenteil zu unserem nächsten Thema. Wir wollen gleich sprechen über das Jahresheiligenziehen, einen alten, aber auch in Vergessenheit geratenen Brauch. Kirche in Not hat ihn wiederbelebt und wie, erfahren Sie gleich nach der Musik. Wir hören das Ave Maria von Ludovico da Vittoria. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Mit Regina Lynch haben wir eben zurückgeblickt auf das Jahr 2022 beim Hilfswerk Kirche in Not. Und so ein Jahreswechsel kann Anlass sein zu einer Bilanz, als Christ auch zu einer inneren Inventur. Man kann zum Kehr aus, aber auch nach vorne blicken. Und der schöne alte katholische Brauch des Jahresheiligenziehens dient genau diesem Zweck. Kirche in Not möchte diese Tradition wiederbeleben. Und wie, das verrät uns jetzt Sarah Kosian vom deutschen Zweig des Internationalen Hilfswerks. Hallo Sarah, herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo Volker.
Ja Sarah, Jahresheiligenziehen, was ist das eigentlich?
Ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, das ist ein katholischer Brauch, eine Tradition, die man meistens so um den Jahreswechsel, also rund um Silvester, begeht. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal in einer Kirche gesehen. Da stehen oft so Körbchen mit vielen gefalteten Zetteln drin. Man betet dann kurz vorher, zieht einen Zettel raus, auf den der Name eines Heiligen zu finden ist, und der soll einen dann das kommende Jahr über begleiten.
Und genau das habt ihr bei Kirche in Not ja auch im Internet. Da heißt das nicht Korb, sondern virtueller Korb. Was erwartet denn denjenigen, der auf eure Internetseite geht und in einen solchen virtuellen Korb hineingreift?
Also das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Man geht auf unsere Homepage www.kirche-in-not.de. Unter der Rubrik Glauben findet man dann unter anderem dieses Jahresheiligenziehen. Wir regen auch dazu an, vorher kurz zu beten, damit Gott einem den richtigen Begleiter an die Seite stellt. Manche sagen allerdings, dass man sich den Jahresheiligen nicht selber aussucht, sondern man wird vom Jahresheiligen auserwählt. Ja, dann klickt man auf Finde meinen Jahresheiligen, das ist ein roter Button. Dann erscheint eine Karte mit dem Namen eines Heiligen oder auch Seligen, darunter ein Zitat, der Gedenktag des Heiligen, sowie ein Impuls, für welches Anliegen man im Zusammenhang mit dem gezogenen Jahresbegleiter zukünftig besonders beten sollte.
Also es wird konkret auch dazu aufgerufen, sich mit diesem Heiligen oder dieser Heiligen sich weiter zu beschäftigen, damit das nicht nur eine Spielerei bleibt.
Ja, richtig. Also gerade wenn man einen Heiligen noch nicht so kennt, ist es eine gute Anregung, sich mit dem Leben des Heiligen zu beschäftigen. Man findet auch auf dieser Karte einen Link. Wenn man da draufklickt, dann erfährt man mehr über den Jahresheiligen. Und ja, das kann durchaus eine Bereicherung auch für das spirituelle Leben sein. Auch als Gemeinschaft kann man sich überlegen, einen Begleiter zu ziehen. Wir von Kirche in Noten machen das jedes Jahr. Wir beten in jedem Mittagsgebet um Fürsprache, pilgern dann auch schon mal, sofern es natürlich möglich ist, zur Gedenkstätte des Jahresheiligen. Zum Beispiel war das bei der heiligen Crescentia von Kaufbeuren so. Greifen die Heiligen in TV-Sendungen auf. Also wir beschäftigen uns dann auch wirklich damit. Und was mir noch wichtig ist zu erwähnen, also das Jahresheiligenziehen muss man jetzt nicht nur zum Jahresende machen. Also das kann man durchaus auch vor einer schwierigen Situation oder vor schweren oder vor wichtigen Entscheidungen machen, wo es einfach gut ist zu wissen, so einen heiligen Begleiter an seiner Seite zu haben.
Nun ist ja bekannt, dass es Tausende von Heiligen gibt, aber die können Sie natürlich nicht alle berücksichtigen. Wen kann man denn ziehen? Wer befindet sich alles in diesem virtuellen oder auch in dem anderen Korb?
Also es sind insgesamt 100 Karten mit Heiligen und Seligen. Das ist breit gemischt, also da sind jetzt bekanntere Namen mit dabei, wie der heilige Franz von Assisi, die heilige Mutter Teresa, der selige Karl Leisner, aber auch welche, die man vielleicht noch nicht so gehört hat, wie den seligen Pier Giorgio Frassati oder die heilige Josefina Bakita.
Wie wird denn das angenommen von den Usern oder von den Wohltätern?
Also natürlich einige Tage vor Silvester und auch nach Silvester schießen die Zugriffszahlen auf der Seite in die Höhe. Aber es wird durchaus auch im Laufe des Jahres immer wieder darauf zurückgegriffen. Also es ist wirklich interessant, wie viele sich damit beschäftigen.
Also da hat Kirche in Not so eine richtige Lücke gefunden und das Ganze hat sich ja jetzt noch sozusagen erweitert, denn auch wer kein Internet hat, kann trotzdem Jahresheilige ziehen.
Richtig, das Jahresheiligenziehen gibt es auch in physischer Form und zwar schön aufbereitet als Kartenset. Das kann man bei Kirche in Not für 5 € bestellen.
Vielleicht ein schönes Geschenk jetzt noch kurz vor Weihnachten.
Genau.
Nun ist ja Kirche in Not eher bekannt als Hilfswerk für bedrängte und verfolgte Christen. Warum machen Sie so etwas überhaupt?
Ja, neben der materiellen Hilfe ist uns auch die geistliche Hilfe sehr, sehr wichtig. Und schon bei der Gründung unseres Hilfswerks ist den Mitarbeitern die Aufgabe mitgegeben worden, sich auch um das seelische Heil der Wohltäter und Unterstützer zu kümmern, was sich eben auch in Form von Evangelisierung und Glaubensweitergabe zeigen kann. Und das heißt, also das Kartenspiel ist nicht dafür gedacht, jetzt großen Profit zu machen. Im Gegenteil, also das deckt gerade mal unsere Herstellungskosten. Was darüber hinaus dann noch reinkommt, geht natürlich in die weltweiten Hilfsprojekte von Kirche in Not.
Und machst du dieses Jahr mit oder hast du einen Lieblingsheiligen, den du gerne ziehen würdest?
Also ich mache bestimmt mit dieses Jahr. Und Lieblingsheilige, also da fallen mir gleich 2 ein. Das ist zum einen der heilige Antonius, weil ich den doch des Öfteren mal brauche. Und wer mir auch sehr am Herzen liegt, ist die heilige Therese von Lisieux, die, so glaube ich zumindest, nicht ganz unbeteiligt daran ist, dass ich vor einigen Jahren hier bei Kirche in Not zu arbeiten begonnen habe. Und es war auch, glaube ich, kein Zufall, dass ausgerechnet der 1. Oktober, also der Gedenktag der heiligen Therese, mein erster Arbeitstag hier war.
Also ein schönes persönliches Zeugnis. Aber wie du eben gesagt hast, nicht wir ziehen das letztlich, sondern wir werden auserwählt.
Ja.
Und da können wir uns ein bisschen überraschen lassen, wen wir dann am Jahresende ziehen. Und vielleicht auch Sie, liebe Hörer, wenn Sie Interesse gefunden haben, dann schauen Sie doch mal vorbei auf der Internetseite von Kirche in Not, www.kircheinnot.de. Ziehen Sie sich Ihren persönlichen Jahresheiligen und schauen Sie mal, was der mit Ihnen so anstellt. Vielen Dank, Sarah, dass
Sehr
du
gern.
Heute bei uns warst.
Dankeschön.
Das war sie wieder, die aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell. Zuletzt habe ich mit Sarah Kosian von Kirche in Not in München über das Jahresheiligenziehen gesprochen, das Kirche in Not jetzt schon seit einigen Jahren erfolgreich anbietet im Internet. Und wenn Sie mitmachen wollen, einfach auf www.kircheinnot.de gehen und dann bei der Suche Jahresheilige eingeben. Und an alle, die lieber einen Bibelvers ziehen möchten, auch das ist möglich auf der Internetseite von Kirche in Not. Davor haben wir einen kurzen Rückblick gehalten auf das Jahr 2022 mit Regina Lynch, Projektdirektorin bei Kirche in Not International. Das war natürlich alles ziemlich kurz gehalten. Und wenn Sie ausführliche Informationen möchten, finden Sie diese ebenfalls im Internet unter www.religionsfreiheit-weltweit.de. Und das zu jedem Land der Welt. Wenn jetzt manche schimpfen, weil ich so oft Internetadressen nenne, dann sei gesagt, dass die vielfältigen Informationen zu den Themen Religionsfreiheit und Christenverfolgung selbstverständlich bei Kirche in Not auch in schriftlicher Form auf Papier vorliegen, wenn Sie sich dann einfach telefonisch an das Hilfswerk, dann kann man Ihnen das zuschicken. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten 3. Advent. Alles Gute und bis nächste Woche. Ihr Volker Niggewöhner.